Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Futsalherz, was willst du mehr? 5 Partien gab es zum Start in die Futsalliga West an diesem Wochenende und insgesamt fielen 47 Tore. Wir fassen das alles jetzt mal zusammen hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße natürlich unseren Futsal-Experten von futsalgermany.de, den Heinz-Peter Effing. Moin, Heinz-Peter.
Moin, Malte.
Ja, ein torreicher Spieltag liegt hinter uns und den fangen wir auch gleich an aufzuarbeiten mit dem torreichsten Spiel, zumindest mit der torreichsten Einzelmannschaft, die Panthers aus Köln nämlich. Die haben sich gegen die Bonner Lions mit 12-0 durchgesetzt. Ein absoluter Kantersieg, ein Favoritensieg, muss man ja auch sagen, zum Start in die Saison. Die Bonner ja eigentlich in der letzten Saison abgestiegen, aber gerettet worden durch den quasi zeitgleichen Aufstieg ihrer zweiten Mannschaft, aber die werden gleich wieder an alte Gefühle erinnert.
das sagst du richtig, das sagst du wahr. Zum Stichwort Erinnerung, das war sicherlich eine Erinnerung an den 2.9.2017. Das war nämlich der erste Spieltag der letzten Saison. Da ging's gegen den UFC Münster seinerzeit zu Hause. Da verlor man 2-10. Da fehlen also auch 12 Tore. Da war die Tordifferenz dann, naja, ein bisschen erträglicher zumindest, aber auch nicht wirklich gut. Also ich denke vor den Bonnern, ich will jetzt nicht nach dem ersten Spieltag da schon irgendwelche abschließenden Entscheidungen treffen oder Aussagen treffen vielmehr. Aber ich glaube, es wird wieder eine schwere Saison und dieser erste Spieltag hat gezeigt, was passiert, wenn man gegen absolute Spitzenteams oder was passieren kann, wenn man gegen absolute Spitzenteams der Liga wie Köln spielt. Nämlich, dass man selber keins schießt, was im Futsal sehr selten ist, über 2x20 Minuten netto und sich tatsächlich 12 Dinger fängt. Die Kölner haben eine mächtige Aussage getätigt. Ist ein Traumauftakt für jeden Trainer, für jede Mannschaft, vor allen Dingen auch für jeden Torhüter zu Null zu spielen. Das will nicht nur jeder Fußballtorhüter, das will auch jeder Futsaltorhüter. Im Futsal passiert es allerdings seltener. 12-mal getroffen, ich sage jetzt einfach mal exemplarisch, Heinze mit 4 Toren und 3 Vorlagen, Rüschenpöhler 3 Vorlagen, 1 Tor, Rüschenpöhler übrigens in der letzten Saison, glaube ich, die meisten Vorlagen abgeliefert und Hirosawa, der übrigens auch zum Kader der deutschen Futsal-Nationalmannschaft gehört, ebenso wie Heinze und Rüschi ja auch zum erweiterten Kader, mit 3 Toren und 1 Vorlage. Dann haben noch ein paar andere Jungs getroffen. Sie haben Carlos Blaschko vom Sportclub Aachen verpflichtet, die Kölner. Das ist eine Top-Verpflichtung, das ist ein ganz seriöser und defensiv stabiler und Spieler, der auch eine unglaubliche Spielintelligenz und Spielübersicht hat, der auch sehr viel Ruhe ins Spiel bringen kann. Und ich glaube, der tut der Mannschaft richtig gut. Sie waren schon gut, jetzt sind sie noch ein Stückchen besser geworden und können relativ entspannt ist übertrieben, aber sie können auf jeden Fall mit einer mächtigen Aussage, wie ich es gerade schon sagte, zum Derby nach Düsseldorf fahren.
Dann hören wir mal, was Christoph Rüschenpöhler zu diesem Spiel, zu diesem 12-0 Sieg gegen die Bonner gesagt hat.
Ja, 12-0 gegen Bonn, ein nie gefährdeter Sieg, ein guter Saisonstart. Wir konnten uns ein bisschen weiter einspielen und durch die vielen Tore auch Selbstvertrauen sammeln. Und das Wichtigste, wir haben die Aufgabe erfüllt und die 3 Punkte bei uns in Köln behalten. Immer schön ist es auch 0 zu spielen, gerade weil Bonn auch von Anfang bis Ende nach vorne gespielt hat, aber wir standen defensiv fast immer sicher. Wir wissen aber auch, dass schon nächste Woche bei den wieder starken Düsseldorfern eine ganz andere Aufgabe auf uns wartet und da bereiten wir uns jetzt drauf vor.
Also Derby gegen Düsseldorf wieder erstarkt, gutes Stichwort, denn die haben sich mit dem Aufsteiger FC Schwerte auseinandersetzen müssen. In Schwerte haben die Düsseldorfer diese Aufgabe aber mit 7-1 erledigt und damit, würde ich sagen, mit Bravour, oder?
Ja, das stimmt, aber ich sag mal so, man fährt zum Aufsteiger, man hat letztes Jahr glücklich die Klasse gehalten, es war sehr viel Unruhe im Verein im letzten Jahr bei den Düsseldorfern. Das haben sie gegen Ende der vergangenen Saison schon ein bisschen mehr in den Griff bekommen, dadurch, dass Jagenburg und Brack im Grunde genommen das Training übernommen haben. Die beide teilen sich jetzt das Traineramt. Das sind zwei Spieler, Fedor Brack und Daniel Jagenburg, die sind schon lange im Verein. Die kennen den Verein in- und auswendig, die kennen die Jungs und die haben die Truppe wahrscheinlich wieder ein Stück weit mehr zusammengeschweißt, was auch wichtig ist. Es geht auch um Teamgeist, es geht darum, dass man viel Ruhe im Verein hat und die beiden haben da sicherlich zu beigetragen und haben dem Ganzen auch wieder eine bessere Struktur gegeben. Und das hat sich in einem Ergebnis wiedergespiegelt. Ich habe gesehen, Christiane Groth, eigentlich Torhüter bei den Düsseldorfern, sehr torgefährlich, trotzdem er Torhüter ist, hat auf dem Feld gespielt, wenn ich das richtig interpretiert habe, hat direkt mal 2 Tore geschossen und eine Vorlage auch abgeliefert. Daniel Rosin hat sein Comeback gefeiert, war lange verletzt, hatte Probleme mit dem Fuß, glaube ich, hat auch 2 Tore geschossen, 1 Assist und sie haben sich das nötige Selbstvertrauen für das Heimspiel gegen die Kölner geholt mit einem 7-1 Auswärtssieg. Das hatten sie übrigens zur Pause schon in die richtige Richtung gelenkt. Sie führten 1-0. Der FC Schwerte als Aufsteiger, Faisal Quadi hat zum 1-1 getroffen in der 9. Minute, aber vor der Pause die Düsseldorfer auf 4-1 weggezogen. Es war ein schweres Ergebnis für den FC Schwerte. Ich kann diese Mannschaft ehrlich gesagt so gar nicht einschätzen, weil ich den FC Schwerte auch noch nie habe spielen sehen. Aber ich hoffe doch, dass ich zumindest die Gelegenheit dazu kriege, wenn das Derby ansteht gegen die Holzpfosten aus Schwerte. Ich denke, auch vor dem FC Schwerte liegt eine schwere Saison. Als Aufsteiger hat man es generell schwer in der Futsal-Liga West. Und ich denke, so wird es auch den Schwertern gehen. Was aber nicht heißt, dass sie nicht die Chance haben, am Ende des Jahres oder der Saison über am Strich zu stehen. Aber wir wollen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Jetzt geht's gegen den UFC Münster und dann geht's gegen den PCF Mülheim, der mit aufgestiegen sind. Und ich glaube, wenn die beiden Spiele des FC Schwerte gespielt sind, dann kann man zumindest erkennen, in welche Richtung es gehen wird.
Dann gucken wir vom FC Schwerte zu den Holzpfosten Schwerte. Auch die haben mit 1-7 verloren. Allerdings natürlich auch einen ziemlich harten Brocken zum Beginn der Saison gleich gekriegt. Die Sennestädter, die sind nämlich nach Schwerte gekommen und haben sich mit diesem 7-1 Sieg auf jeden Fall verabschiedet. Das ist auch wieder die Holzpfosten, die in der letzten Saison ja auch schon ziemliche Probleme hatten, wieder einen schweren Schlag ins Kontor gekriegt, jetzt gleich zum Start.
Ja, das ist wohl wahr. Sie haben im letzten Jahr ja so eine himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt Saison gespielt. Also es gab Spiele zwischendurch, die richtig stark waren, aber es gab auch Spiele, wo sie echt unterirdisch gespielt haben. Ich glaube, in der letzten Saison hat der Umbruch im Grunde genommen angefangen bei den Holzpfosten aus Schwerte und den setzen sie in dieser Saison fort, nur mit mehr Struktur. Sie haben einen neuen Trainer verpflichtet, der jetzt gleich auch noch was dazu sagen wird. Sie haben einen schweren Gegner gehabt, wie du gerade schon sagst. Der MCH FC Sennestadt ist neben den Panthers aus Köln eben der Titelfavorit in dieser Saison. Die Mannschaft hat sich sehr gut verstärkt, aber um noch mal kurz zu den Holzpfosten zu kommen. Sie machen jetzt den Umbruch und sie machen es gut. Sie gehen den richtigen Weg. Joel Ahrens ist meiner Meinung nach auch der richtige Mann. Er kennt den Verein schon sehr lange. Er hat in verschiedenen Funktionen schon im Verein gearbeitet und ist, glaube ich, der richtige Mann für diesen Job. Und sie haben bis zur 22. oder vielleicht sogar bis zur 24. Minute gezeigt, was in dieser Mannschaft stecken kann. Da stand es nämlich noch 1-1, aber dann gab es einen Doppelschlag durch Erdem und Ronaldo. Ronaldo Pelsch, übrigens der Bruder von Cleverson Pelsch, der schon seit einem Jahr beim MCH spielt. Da stand es dann schnell 1-3 und dann hat der MCH seine ganze Klasse ausgespielt. Und der MCH hat seit der Saison 15-16, da haben sie zum letzten Mal ein Auftaktspiel gewonnen, damals noch in Wesel mit 8-5, haben seit 3 Jahren mal wieder ein Auftaktspiel gewonnen. Vor 2 Jahren haben sie Münster 2-3 verloren zum Auftakt. Letztes Jahr gab es ein 5-5 gegen Düsseldorf. Am Ende weiß ich nicht, was das für ein Omen ist. Nämlich als sie das Auftaktspiel gegen Münster verloren haben, sind sie Meister geworden. Aber trotz allem, Sebastian Rauch sprach es an, sie brauchen einen guten Start, sie müssen von Anfang an da sein. Das sind sie gewesen, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, da haben sie ihre ganze Klasse ausgespielt. Sie haben einen Top-Kader, sie haben ihn top verstärkt mit Ronaldo Pelsch, mit Robert Lubcic, der schon beim FC Gütersloh auch lange aktiv war. Ich glaube schon, dass der Weg zum Titel nur über den MCH FC Sennestadt führt. Und die Holzpfosten aus Schwerte sind im Umbruch, aber dazu hören wir, glaube ich, jetzt noch Joel Ahrens auch.
Genau, der war nämlich trotz der Niederlage jetzt nicht komplett unzufrieden, weil er eben auch sah, dass 24 Minuten sein Team durchaus mithalten konnte. Wir hören rein.
Ja, wir sind natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Das ein oder andere Tor ist dann vielleicht doch zu viel gefallen, aber insgesamt können wir mit unserer Leistung schon zufrieden sein. Die erste Halbzeit war wirklich gut. Wir waren in den Zweikämpfen, wir waren präsent, wir waren wach. Wir haben Sennestadt ein schweres Spiel bereitet und haben uns natürlich auch von dem Gegentor nicht aus der Ruhe bringen lassen. Von daher war dann am Anfang der zweiten Halbzeit der Ausgleich auch mehr oder weniger verdient. Ja, aber dann brechen wir ein. Das ist schade. Aber insgesamt können wir zufrieden sein. Und es ging ja auch darum, unsere Neuzugänge dann mal Fuß fassen zu lassen. Und das ist ihnen schon teilweise und vor allem gegen eine solche Mannschaft wie Sennestadt gut gelungen. Von daher geht's jetzt morgen mit bestimmten Beratungsschwerpunkten in die neue Woche. Am Samstag kommen die Bonner zu uns nach Schwerte. Und die Punkte wollen wir natürlich bei uns behalten, um auch direkt das Missverständnis in der Tabelle wieder gerade zu rücken.
Das werden wir dann in der nächsten Woche natürlich überprüfen hier beim Futsal auf meinsportradio.de, ob das geklappt hat. Kommen wir zum dritten Spiel des Spieltags und das ist jetzt das torreichste überhaupt. Das war eine spannende Partie zwischen den Black Panthers und dem UFC Münster. Am Ende die Bielefelder mit 9-7 vorne.
Ja, für den unbeteiligten Zuschauer traumhaft. Für den Fan der Black Panthers Bielefeld auch ein tolles Spiel. Am Ende siegt ja dann die Lieblingsmannschaft. Für jeden Coach ein Albtraum. Und ja, einfach ein Spektakel halt. Ne? Du sprachst es zu Beginn unserer Sendung an, 47 Tore sind gefallen, das sind 9, irgendwas pro Spiel. Das ist schon ein super Wert. Also letztlich geht man ja zum Fußball beziehungsweise zum Futsal. Man möchte Tore sehen, man möchte Torraumszenen sehen, man möchte Spektakel sehen und das bekommt man definitiv geboten. Und bei diesem Spiel bekam man es in jedem Fall auch geboten. Zur Halbzeit stand schon 4-4. Die Münsteraner waren 2-0 und 3-1 vorne. Aber Hakim Aytan hatte unter anderem auch wieder was dagegen. Im letzten Jahr ja, ich glaube, 39 Tore erzielt. Er hat fast die 40er-Marke geknackt. Jetzt hat er auch schon wieder 3 Tore geschossen und 2 Vorlagen abgeliefert. Und dann nach dem 5-4 für die Black Panthers in der zweiten Halbzeit, da nahm das ja Unheil dann am Ende für die Münsteraner seinen Lauf. Sie konnten dann nicht mehr ausgleichen, sie konnten dann nicht mehr Richtung Punkt oder womöglich Sieg spielen. Ich denke, Goran Novakovic wird zufrieden sein. Er sprach im 4+1-Interview davon, dass seine Mannschaft ein Stück weit eine Wundertüte ist. Ja, das sind sie. Die Frage kann man definitiv mit Ja-Ausrufezeichen beantworten. Sie können es jedem Gegner, und ich sage wirklich jedem Gegner, auch dem MCH und den Panthers aus Köln, sehr schwer machen, weil sie über sehr viel individuelle Qualität verfügen und auch über Jungs und Männer verfügen, die schon lange zusammenspielen, die kennen sich auch. Aber am Ende des Tages reicht es einfach nicht, weil zumindest nicht für einen Titel oder für die Quali zur deutschen Meisterschaft, das wäre für mich persönlich schon eine große Überraschung, weil sie einfach der regelmäßige Trainingsbetrieb fehlt. Die Struktur, man kann keine Standards eintrainieren, man kann keine Abläufe einspielen, man kann sich generell nicht einspielen. Und das fehlt, das brauchst du in dieser Liga, um ganz oben und auch um den Titel mitzuspielen. Das haben sie nicht, aber sie sind immer unangenehm zu spielen. Ja, und der UFC, ja, was soll man sagen? Also die großen Zeiten sind tatsächlich jetzt schon ein Stück weit weg. Ich weiß gar nicht, habe auf Fupa gelesen, hat es vielleicht sogar kurzfristig noch einen Trainerwechsel gegeben. Kleber Marcel ist ja zur letzten Saison gekommen, ein Brasilianer, der die Mannschaft ein Stück weit nach vorne bringen sollte, hat im letzten Jahr auch ja durchgängig für die Münsteraner gearbeitet, spricht kein Deutsch. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn du Dinge vermitteln willst, dann bist du immer auf jemanden angewiesen, der übersetzt. Das war Henrique Motta. Ich glaube, er hat dann übernommen, aber ich bin nicht ganz klar daraus geworden. Die Münsteraner sind ähnlich wie die Holzpfosten aus Schwerte in der Umbruchphase, aber sie stellen sich noch nicht ganz so clever dabei an. Sie haben unglaublich viel Potenzial, sie sind eine Mannschaft, die kennt man einfach in Deutschland, sie haben sehr viel für den deutschen Futsal getan, aber sie verlieren so ein bisschen den Anschluss und das finde ich persönlich schade. Da müssen die Papageien echt aufpassen, dass sie nicht wieder so eine Saison zwischen jenseits von Gut und Böse spielen. Trotz allem gibt es auch was Positives zu vermelden. Thiemann hat 3 Tore geschossen, Baujahr 1995, noch ein sehr junger Spieler, gehört auch zum Kader der deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Es gab eine 7-9 Niederlage in Bielefeld, es hätte wahrscheinlich auch umgekehrt laufen können, wenn man ein bisschen mehr Spielglück gehabt hätte. Jetzt geht's nächste Woche gegen den FC Schwerte und da muss der UFC gewinnen, um einfach zu zeigen, dass sie mit dem Abstieg zumindest nichts zu tun haben werden in dieser Saison.
Also Torgeiz, den müssen wir beim letzten Spiel, bei unserem 5. Spiel attestieren, denn Wuppertal gegen Mülheim, das Duell Wuppertal gegen den Aufsteiger, endete am Ende mit einem 2-1 Sieg für Wuppertal und wir hören mal Johannes Karamitsos von Mülheim zur Premiere seines Teams.
Vom Auftreten, vom Engagement, von der Leidenschaft, von der Einstellung meiner Jungs bin ich voll zufrieden, also haben richtig gut gespielt. Das Einzige, was mir natürlich nicht schmeckt heute, ist diese knappe Niederlage von 2-1.
Ja, das kann man verstehen. Heinz-Peter, wie hast du denn den ersten Auftritt deiner Mannschaft, muss man ja sagen, du bist ja Mülheimer, von der Futsal-Sozialisierung her, wie würdest du das einschätzen, dieser Start in die neue Saison?
Der Start war gut, es hat nur am Ende ein Punkt gefehlt. Der hätte natürlich sehr gut getan, wenn man direkt in Wuppertal einen Punkt mitgenommen hätte. Die Defensive ist der Schlüssel und um auch den Klassenerhalt am Ende sicherzustellen, denke ich. Und sie haben defensiv sehr, sehr gut gespielt. Sie haben sich nur 2 Tore gefangen. Damit verlierst du eigentlich in der Regel kein Futsalspiel. Aber in diesem Fall war es dann doch so, weil sie, weil die Wuppertaler eben defensiv noch stabiler waren. Und das ist ja auch ein Stück weit Armin Katani-Style. Er hat das Ganze ja beim SC Aachen ja fast perfektioniert. Dadurch haben die Aachener ja in den letzten Jahren auch immer wieder den Klassenerhalt geschafft, weil sie defensiv sehr stabil waren. Und so hat er es offensichtlich auch den Wuppertalern vermittelt. Die sind übrigens jetzt saisonübergreifend zum dritten Mal in Folge als Sieger vom Platz gegangen. Und jeweils haben sie nur mit einem Torunterschied gewonnen. Aber das zählt am Ende, spielt das am Ende nicht die große Rolle, vielleicht im direkten Vergleich irgendwann. Aber sie haben die drei Punkte, die sicherlich auch einkalkuliert waren, eingefahren. Und Armin Catani bleibt ohne Punktverlust in Pflichtspielen. Also von daher bin ich gespannt, ob die Wuppertaler in dieser Saison vielleicht den nächsten Step sogar gehen können, dass sie also nicht permanent nach unten gucken müssen, sondern dass sie vielleicht auch so ein bisschen ins Mittelfeld oder nach oben schielen können. Vielleicht noch nicht nach ganz oben, aber zumindest in die Richtung. Es war auf jeden Fall wichtig, dass sie die drei Punkte geholt haben vor dem Spiel gegen den MCHFC Sennestadt, weil das ist nämlich die nächste Aufgabe des WSV. Und der PCF, meiner Meinung nach gut angekommen in der Liga, haben eine sehr gute Performance gezeigt in ihrem ersten Auftritt in der Futsal-Liga West, haben gezeigt, dass sie mit Mannschaften, die durchaus das Potenzial haben, auch ein bisschen weiter oben zu stehen, mithalten können. Jetzt müssen sie das Ganze nur noch in Punkte umwandeln und da haben sie am kommenden Wochenende die Chance zu gegen die Black Panthers aus Bielefeld. Und wir sagten es gerade, die sind eine Wundertüte, da ist alles möglich.
Dann lassen wir die Trainer auch nochmal zu Wort kommen, Ioannis Karamitsos mit seiner Analyse des Spiels.
Heute haben wir zwei Teams gesehen, die sehr diszipliniert in der Defensive gespielt haben, haben den Gegner auf beiden Seiten kaum Torchancen bzw. erspielte Torchancen kreieren lassen, haben die Passwege zugemacht, die Räume zugemacht. Das gilt für beide Teams, sodass in der ersten Halbzeit wie auch in der zweiten Halbzeit die meisten Torchancen durch Fernschüsse entstanden sind und dann halt durch den zweiten Ball, den Abpraller, versuchen zu versenken. In der ersten Halbzeit hatten wir im Vergleich zu Wuppertal mehr Torschüsse und konnten allerdings für uns nur ein Tor erzielen, unser erstes historisches Tor in der Vereinsgeschichte in der Westliga und sind dann mit 1-0 in die Halbzeit. Es wäre vielleicht anders gelaufen im Gesamt, wenn wir da den ein oder anderen, wir hatten glaube ich auch noch einen Pfosten, wenn der mal so reingegangen wäre, dann wären wir vielleicht mit 2-0. Aber so war es halt nicht und nach der Halbzeit in der zweiten im Grunde das gleiche Spiel. Defensiv beide weiterhin sehr konzentriert und diszipliniert. Wuppertal hat dann den Druck erhöht und hat dann wirklich zwei Unachtsamkeiten bei uns in der Defensive richtig eiskalt genutzt und haben das Spiel dann gedreht und sind dann mit 2-1 in Führung gegangen und die letzten 4 Minuten haben wir dann alles nochmal probiert mit Flying, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Das hat aber leider nicht geklappt.
Und so ging es am Ende 2-1 für Wuppertal aus und Armin Catani, der Trainer der Wuppertaler, der hat sich auch noch an unser Mikro geäußert.
Es war wie erwartet kein einfaches Spiel gegen Mülheim. In der ersten Halbzeit hat uns vor allem die Intensität und der Biss gefehlt. Dementsprechend ist auch Mülheim verdientermaßen mit 1-0 in die Halbzeitpause gegangen. In der Pause haben wir dann angesprochen, die Defensivlinie weiter vorzuschieben und aggressiver Mülheim im Spielaufbau zu attackieren. Das hat dann extrem gut funktioniert. Wir haben viele Zweikämpfe gewonnen, Mülheim nicht mehr ins Spiel kommen lassen und dann unsere Chancen genutzt. Und ich denke, aufgrund der starken zweiten Halbzeit haben wir verdient 3 sehr, sehr wichtige Punkte mitgenommen.
3 wichtige Punkte, die sie eingefahren haben, genauso wie die Black Panther, die Sennestädter, die Düsseldorfer und die Panthers aus Köln an diesem ersten Spieltag der Futsal-Liga West. Der Blick auf die Tabelle macht noch nicht so viel Sinn. Erster Spieltag, da können wir dann in den nächsten Wochen dann mal etwas genauer drauf schauen. Ich sage vielen Dank an Heinz-Peter Effing für seine Analyse des ersten Spieltags in der Futsal-Liga West.
Ich danke dir, Malte, und lass mich noch eine Sache sagen. Ioannis Karamitsos, Trainer vom PCF Mülheim, hat es ja gerade gesagt, es war historisch, das erste Tor in der Futsal-Liga West und geschossen hat es standesgemäß der Kapitän Jonas Voss.
So soll es sein. Herzlichen Glückwunsch dazu und das Schlusswort, das gebührt auch Ioannis Karamitsos. Der hat nämlich eine Futsal-Weisheit für uns noch parat.
Ein 1-1 wäre vielleicht verdienter gewesen oder gerechter, aber so ist immer Futsal. Es gewinnt die Mannschaft, die die meisten Tore schießt.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.